Einen schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich schon. Es gibt manchmal solche Boxen, solche kleinen Fächer, wo man reingreifen muss, ohne zu sehen, was da drin ist. Ne? Otti weiß schon, ne? Angenehme Erinnerungen wahrscheinlich. Kennt ihr solche Boxen? Ne? Man weiß nicht genau, was drin ist, aber man ist aufgefordert, so reinzugreifen. Und es ist meistens nicht wirklich angenehm, was da drin ist. Oder es kommt immer ein bisschen überraschend. Ich glaube, keiner von uns greift da gern rein. Und es braucht schon so ein bisschen Mut, da reinzugreifen. Obwohl natürlich so die ganz schwierigen Sachen, es wird keine echte Schlange drin sein oder kein Stromschlag zu erwarten sein. Aber es sind so meistens so unangenehme Sachen. Da braucht es schon so, also Neugierde und auch Mut, um da hineinzugreifen. Und die Frage an mich, an dich ist, bist du ein mutiger Typ? Greifst du da gern rein? Ja, wer greift da schon gern rein? Ganz zartes Kopfschütteln nehme ich wahr. Was denkt ihr, wozu braucht es mehr Mut? Zum Beispiel an einem Gummiseil von einer hohen Brücke herunterzuspringen, Bungee Jumping genannt. Erika, wie wär's? Oder zum Beispiel in aller Öffentlichkeit gegen den Strom schwimmen. Also ne, wenn irgendwo eine Gruppe ist, die gleiche Meinung hat, dagegen zu sein. Bei dem einen riskiert man Kopf und Kragen, bei dem anderen vielleicht den guten Ruf. Man könnte ja schräg angeschaut werden. Auf der Straße wurden in einer Umfrage Leute gefragt, was braucht man, um Mut zu bekommen, um Mut zu haben in der heutigen Zeit? Da gab es verschiedene Antworten. Dafür einstehen für das, was du glaubst. Selbst so zu sein, wie man ist. Nein zu sagen, gegen den Strom zu schwimmen. Ne, da ist das nämlich jetzt her, das Beispiel. Eine Familie zu haben. Weniger egoistisch zu sein. Miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Das waren so einige Schlagworte, die bei dieser Umfrage genannt wurden. Viele Menschen, das glaube ich zu beobachten, werden eher von Angst gesteuert als von Mut. Sie machen sich Gedanken, was alles schiefgehen könnte oder dass sie einer Situation nicht gewachsen sein könnten. Darum lassen Sie vielleicht einen notwendigen Schritt aus, später bereuen Sie es, werden vielleicht noch mehr entmutigt. Ich glaube aber, Gott wünscht sich, dass wir mutige Menschen, mutige Nachfolger sind. Ja, woher den Mut nehmen? Wie können wir mutiger werden? Ich möchte am Anfang eine kleine Exkursion ins Kirchenjahr mit euch machen. In 10 Wochen haben wir, sehr gut, Punkt. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich auch in diesem Jahr hauptsächlich nur an den Osterhasen denken. Sie sind sich nicht bewusst, dass Jesus ihnen an diesem Tag durch seine Auferstehung den Sieg über den Tod, die Sünde und alles Böse errungen hat und dass sie bei ihm ein erfülltes Leben finden könnten. In diesem Sinne bringt der Osterhase Sie um dieses erfüllte Leben, wenn Sie nur auf ihn schauen. Nach weiteren 40 Tagen feiern wir den nächsten christlichen Feiertag, nämlich, bitte? Nee, Pfingsten noch nicht? Wieder Friedhelm. In der Schweiz wird Christi Himmelfahrt übrigens Auffahrt genannt. Auffahrt, auch interessant. Ne? Jesus ist 40 Tage nach seiner Auferstehung an Ostern zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren. Dort sitzt er neben dem Vater auf dem Thron und hat die Herrschaft über die Welt angenommen, über unsere Welt. Seitdem ist er zwar nicht mehr körperlich bei uns, aber wir vertrauen darauf, dass er aus dem Himmel heraus trotzdem die Geschicke unserer Mitmenschen und auch von uns lenkt. Könnt ihr euch vorstellen, was die Jünger vorher von Jesus oder als sie das mitbekommen hatten, dass Jesus nicht mehr da sein würde, obwohl er es ja mehrfach angekündigt hatte, für eine Angst hatten? Zuerst wurde er ihnen vom Kreuz weggenommen, dann sind zwar einige dem Auferstandenen mehrfach begegnet und er hat zu ihnen geredet und hat ihnen das auch angekündigt, was kommen würde, hat ihnen klar gesagt, dass er sie definitiv verlassen würde, aber als es dann soweit war, mindestens große Ratlosigkeit, wenn nicht sogar Ängste sind aufgekommen. Die Motivation muss tief im Keller gewesen sein. Zum Glück hat Jesus sie auf diese Situation vorbereitet. Er hat ihnen und uns, die wir ja immer noch in dieser gleichen Situation irgendwie stecken, in Matthäus 28 zugesagt: Ihr sollt wissen, ich bin trotzdem bei euch, jeden Tag bis zum Ende dieser Welt. Und in Lukas 24 beschreibt uns Lukas, was an Himmelfahrt passiert ist. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort hob er die Hände, um sie zu segnen. Während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen, wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder, sie kehrten voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten die ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Also die erste Reaktion war erstmal Freude, obwohl ihr Herr, ihr Meister, ihr Rabbi, Gottes Sohn erstmal weggegangen ist. Hier sehen wir, wie Jesus seine Freunde vorbereitet hat auf die Zeit und sie das in der ersten spontanen Reaktion auch erstmal glauben konnten, dass das gut war, dass das nicht nur Verlust war. Und trotzdem wusste er, dass es schwer für sie sein würde, dass es danach eine Zeit anbrechen könnte, wo die Jubelschreie ein bisschen nachlassen, wo der Alltag einkehrt, wo die Routine beginnt. Ja, was machen wir denn jetzt mit der angefangenen Zeit ohne unseren Herrn? Und er hat ihnen Mut zugesprochen. Er sicherte ihnen zu, dass er immer bei ihnen sein werde, auch wenn sie ihn nicht sehen würden, auch wenn sie nicht mehr direkt 1:1 mit ihm unterwegs sein würden. Tag und Nacht, dass sie keinen Grund zur Panik, zu Ängsten haben müssten. Und sozusagen noch als Bonus hat ja ihnen noch jemand zugesagt. Nochmal weitere 10 Tage später, jetzt kommt die Sache mit Pfingsten, als der Heilige Geist massiv in Jerusalem auf unsere Erde, auf die versammelte Mannschaft als Tröster und Beistand geschickt wurde. Dass diese Zusage für die Jünger nicht einfach nur ein billiges Trostpflaster war, sehen wir an ihrer Reaktion. Sie haben nicht Trübsal geblasen, sondern sie beteten ihn an und waren erstmal sehr fröhlich. Was hat das Ganze, diese vor uns liegende kirchengeschichtliche Zeit, mit der Situation zu tun, in der wir stecken, im Corona-Jahr 2, mit unserer Situation? Wenn ich mich umschaue in meiner Umgebung, in unserer Welt, dann sehe ich doch einige Menschen, die sind total entmutigt. Da ist die Luft raus. Die schleppen sich so ein bisschen von Tag zu Tag, haben vielleicht irgendwelche Hoffnungen nicht ganz aufgegeben, aber im Großen und Ganzen sind sie irgendwie entmutigt. Sehen keine Perspektive, weder für sich selber noch für unser Land in dieser Corona-Krise. Nicht nur Menschen, sondern auch ganze Unternehmen leiden an Entmutigung. Selbst der Einzelhandel, der sich jetzt mit den Geschäften gegen leere Innenstädte wehren möchte. Ausgelöst wird diese häufig durch dauerndes Kritisieren, diese Ängste. Natürlich ist konstruktive Kritik gut und wichtig, aber wenn nur gemeckert, genörgelt und auf Fehlern herumgeritten wird, kann letztendlich niemand weiterkommen. Wenn jemand einen anderen Menschen als Trottel bezeichnet, dann hat er vielleicht sogar recht damit inhaltlich, aber das hilft diesem auch nicht weiter. Im Gegenteil, es entmutigt ihn und es zerstört die Beziehung. Im Privatleben wie auch im Arbeitsleben. Es entsteht ein gereiztes Klima, geprägt von Misstrauen. Die Folge ist, dass dann immer mehr Leute den Eindruck haben, ich bin einfach nicht genug. Mir fehlt einfach irgendwas, um vielleicht in einer schwierigen wie dieser aktuellen Situation gut damit über die Runden zu kommen. Man kann mich sowieso nicht wirklich gebrauchen. Ich bin nicht stabil genug. Und das führt zu einem Teufelskreis. Man fühlt sich unsicher, traut sich nichts mehr zu und schon kommt das nächste Versagen, Misserfolg. Das hält auf Dauer niemand mehr aus. Irgendwann hast du ein großes Problem. Was kannst du, was können wir in dieser Situation dagegen steuern, dagegen setzen? Bei dir selber oder vielleicht bei auch einem anderen, wo du das so beobachtest? Ich glaube, deswegen ist es mutig, zumindest für uns in unserer kleinen christlichen Blase, in unserer Gemeinde, etwas anderes vorzuleben, etwas anderes zu praktizieren, was Gott uns an die Hand legt und uns immer wieder empfiehlt. Nämlich, dass wir neben der Ermutigung, die Gott uns Einzelnen immer wieder gibt, durch das Lesen eines Bibelverses, durch einen Gedanken, was auch immer, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Wie geht das? Es handelt sich bei der Ermutigung nicht in erster Linie um eine Technik, sondern um eine Haltung. Eine Haltung zu anderen Menschen, aber auch zu mir selbst. Denn nur wenn ich mich selbst akzeptiere, kann ich auch andere ermutigen. Die Grundlage dazu ist, dass ich zu mir selber sagen kann, so wie ich bin, bin ich gut genug. Ich muss nicht perfekt, nicht fehlerfrei sein. Ich kann zu meinen Fehlern stehen, muss mich aber nicht dauernd selber kritisieren oder in Frage stellen, sondern mich einfach freuen, dass es mich gibt und dass Gott mich so, wie ich aktuell bin, nicht nur akzeptiert, gerade so, aushält, sondern sogar liebt. In der Bibel hat uns Gott verschiedene Hilfen dazu an die Hand gegeben. Psalm 139, ein grundlegender Gedanke, wo jemand Gott dankt, ich danke dir Gott, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wenn wir diese Einstellung haben, auch wenn wir das vielleicht nicht immer vom Gefühl her empfinden und auch nicht immer wieder von unseren Mitmenschen gespiegelt bekommen, brauchen wir nicht in Konkurrenz zu unseren Mitmenschen zu treten. Wir werden es merken, Mut tut gut. Besser, als einander fertig zu machen. Und es braucht gar nicht so viel, um einander zu ermutigen. Zum Beispiel anerkennend auf die Schulter klopfen, zuzuzwinkern. Wenn wir unserem Gegenüber interessiert zuhören und uns Zeit für ihn nehmen, wie wenig kostet ein Kompliment und wie gut tut es zu hören. Und wie selten wird es ausgesprochen. Ich kann mich erinnern, letzte Woche habe ich bei mir im Schwimmbad von jemandem nach einem Saunaaufguss gehört, ich muss Ihnen ein Kompliment machen, ich muss Ihnen ein Kompliment machen, auch schon so. Aber das war ein 100%iger Aufguss. Ich habe selber gemerkt, dass das ganz gut war, aber trotzdem, es hat einfach gut getan, das auch mal von jemandem zu hören. Und wenn es halt mal nicht so gut gelaufen ist, dann kann man es auch in einer vielleicht guten, freundlichen Atmosphäre diskutieren, aber gerade ohne zu be- und verurteilen. Vielleicht muss man den Fehler oder die Schwäche auch gar nicht so wichtig nehmen. Es nützt ja auch nichts, wenn wir immer gleich nach einem Schuldigen suchen, anstatt nach einer Erklärung oder Lösung des Problems. In einer solchen Situation kann auch manchmal eine kleine Prise Humor Wunder bewirken. Wenn wir uns selber, aber auch unserem Gegenüber etwas zutrauen, schenken wir etwas, dann schenken wir Vertrauen und tragen so viel zu einem ermutigenden Klima bei. Es entsteht das Gefühl, dass man dazugehört. Und das kann auch ohne Red Bull Flügel verleihen. Manchmal braucht es auch etwas Übung. Vielleicht muss man zuerst über seinen eigenen Schatten springen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Natürlich ist es dabei auch wichtig, dass wir uns nicht nur gegenseitig etwas vormachen, uns zu Heucheleien aufmachen, sondern auch natürlich, dass es echt ist. Es soll auch nicht darum gehen, den anderen zu erziehen oder zu verändern, so wie ich ihn gern haben möchte. Eine kurze Geschichte kann das vielleicht illustrieren. Ein Busfahrer in New York. Es war ein unerträglich schwüler Augustnachmittag in New York. Es herrschte jene schweißtreibende Wetterlage, die den Menschen Unbehagen bereitet und sie reizbar macht. Auf dem Rückweg ins Hotel stieg ich, also nicht ich, sondern der Erzähler dieser Geschichte, an der Madison Avenue in einen Bus, dessen Fahrer mich verblüffte. Er war ein Schwarzer mittleren Alters, der ein strahlendes Lächeln zeigte und mir beim Einsteigen ein freundliches »Hey, wie geht's?« entgegenrief. Ein Gruß, den er jedem neuen Fahrgast entbot, der während der Fahrt durch den dichten Innenstadtverkehr einstieg. Alle waren genauso verblüfft wie ich und in der vorherrschenden mürrischen Stimmung gefangen und gab kaum einen Gruß zurück. Doch während der Bus sich durch die Straßen vorwärts schob, vollzog sich eine allmähliche, ganz wundersame Verwandlung. Der Fahrer lieferte uns ständig einen Monolog, einen anregenden Kommentar zu dem Geschehen, das an uns draußen vorbeiglitt. In dem Geschäft kann man ungeheuer günstig einkaufen. In diesem Museum ist eine wunderbare Ausstellung zu sehen. Haben Sie schon den neuen Film, von dem neuen Film gehört, der da drüben im Kino läuft? Die vielfältigen Möglichkeiten, die diese Stadt bietet, entzückten ihn und es war ansteckend. Als es ans Aussteigen ging, hatten alle die mürrische Schale, mit der sie eingestiegen waren, abgeworfen. Und wenn der Fahrer ihnen ein Bye-bye, viel Spaß heute zurief, lächelten sie zurück. Natürlich müssen wir nicht unbedingt nach New York fahren und diesen einen Busfahrer finden, um so etwas zu erleben. Nein, ich glaube, wir können das auch in Oberhausen. Natürlich mit unserer Kultur, vielleicht ein bisschen gesetzter, ein bisschen gemäßigter, auch hier in Oberhausen erleben. Du kannst mit Gottes Hilfe, wenn du das möchtest, ein ermutigendes Klima um dich herum erzeugen. Auch in unserer Gemeinde. Ich denke auch gerade aus dem Umgang von Jesus mit seinen Jüngern können wir lernen, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, wie er ihnen konkret Mut gemacht hat in schwierigen Situationen. Es gibt in der Bibel verschiedene Stellen, die uns Tipps dazu geben, wie wir einander ermutigen können. Auch Paulus schreibt in Epheser 4, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Weg also mit Verbitterung und Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an, legt jede feindliche Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Nehmt also Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat als Opfergabe, an der Gott gefallen hat. Offenbar war das Zusammenleben auch damals vor gut 2000 Jahren auch nicht immer so optimal und immer nur von Mut und Wertschätzung geprägt. Auch damals gab es Sticheleien und scharfe Zungen. Und darum ermuntert Paulus, sich zu überlegen, bevor man den Mund auftut. Hilft das weiter, was ich da sagen möchte? Gerade für mich, der ich auch manchmal gern spontan mal so einen Satz rauslasse, ein wichtiger Hinweis. Gott möchte uns auch immer wieder in dieser schwierigen Zeit ermutigen. Auch ganz persönlich, ganz direkt. Das geht, indem wir von unseren Befindlichkeiten, von unseren Zwängen, von unseren Einschränkungen, von unseren Situationen, in denen wir stecken, wegschauen auf ihn. Und Gott lädt uns ein, auf ihn zu schauen und dabei etwas zu entdecken, nämlich auch zu staunen, wie groß, wie mächtig dieser Gott ist und wie klein er manchmal in meinem Alltag zum Tragen kommt. Und da kann dieser Psalm 66, den der Friedhelm vorgeschlagen hat und den er uns schon am Anfang gelesen hat, auch eine Hilfe sein. Ich wiederhole nur noch mal die ersten 5 Verse. Ein Lied, Gott jubelt zu allen Völkern der Erde. Singt zur Ehre seines Namens, rühmt ihn mit eurem Lobgesang. Sagt zu Gott, wie überwältigend sind deine Taten. Deine Feinde müssen sich vor dir beugen, weil du so mächtig bist. Alle Welt soll dich anbeten, alle sollen dir singen, dich mit ihren Liedern preisen. Und jetzt der Vers 5, der ist besonders gut. Kommt her und seht, was Gott getan hat. Sein Tun erfüllt die Menschen mit Ehrfurcht und Staunen. Ehrfurcht und Staunen. Ich glaube, das sind zwei wichtige Dinge, die ganz schnell in unserem routinierten, auch in unserem routinierten christlichen Leben abhanden kommen. Gott möchte uns auch mit seinem Segen eine Hilfe sein. Am Ende auch dieses Gottesdienstes werde ich Gott um seinen Segen für uns bitten. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott möchte, dass wir für unsere Mitmenschen ein Segen sind. Das fängt damit an, was und wie wir über sie denken und mit ihnen reden. Gott kann uns die Kraft geben, freundlich und hilfsbereit zu sein, anstatt verbittert und jähzornig. Wir können ihn darum bitten und meistens hilft ein Gespräch auch mit einem anderen Christen weiter. So ein Gespräch kann helfen, wenn auch noch Sachen im Weg stehen, die einen daran hindern. Gerade dazu hat Gott ja seinen Sohn Jesus Christus auf unsere Welt geschickt, dass er uns hilft, mit solchen Lasten fertig zu werden. Die können, wenn wir es wollen, bei ihm abladen. Das gibt wieder neuen Lebensmut und befreit uns, dass wir echte Ermutiger werden oder bleiben oder sein können. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir einander nicht ent-, sondern ermutigen, so wie Jesus das vorgelebt hat. Denn Mut tut gut. Amen. Es gab in der Kirchengeschichte auch noch andere Christen, die haben das auch sehr schön in einem Gebet ausgedrückt. Und ich habe von Franz von Assisi das Friedensgebet gesehen, das möchte ich quasi betend lesen. Und vielleicht steckt auch da noch die ein oder andere Anregung drin, ein Ermutiger zu sein. Das Friedensgebet von Franz von Assisi, könnt ihr das lesen? Ja. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass du mich trachten, nicht dass nur ich getröstet werde, sondern dass ich auch andere tröste. Nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich auch andere verstehe. Nicht, dass nur ich geliebt werde, sondern dass ich auch andere liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer da stirbt, der erwacht zum neuen Leben. Amen.